Ganz herzlichen Dank. Warum lässt Gott das zu? Das Thema des heutigen Abends, dieser Stunde, in der wir heute Abend zusammen sind, dieser Stunde sterben 5 Kinder an den Folgen von Gewalt oder Misshandlung, so wie gestern der 7-jährige Junge in Basel. In dieser Stunde, in der wir zusammen sind, sterben über 100 Menschen durch einen Verkehrsunfall weltweit. Über 900 Menschen sterben in dieser Stunde wegen Krebs. Leid ist allgegenwärtig. In dieser Stunde werden weltweit 100.000 Menschen erfahren, dass ihre Liebsten nicht mehr da sind. Warum lässt Gott das zu? Aber ganz ehrlich, nehme an, all das Leid, das wir hier sehen um uns herum, solange es uns selbst nicht betrifft, können wir einigermaßen damit umgehen. Ich muss sagen, es beschäftigt mich, es bewegt mich, aber solange es mich selbst nicht betrifft, kann ich gut damit umgehen. Aber vielleicht sind heute Menschen hier, die leiden selbst sehr. Vielleicht ist jemand hier, der musste kürzlich jemanden verabschieden, für immer. Vielleicht ist jemand heute Abend hier, der hat gerade die Diagnose unheilbar krank erhalten. Also vielleicht ist jemand hier, der leidet unter zwischenmenschlichen Spannungen. Leid ganz persönlich. Letzten Samstag traf ich einen Pastorenfreund. Wir waren an der gleichen Schulung, wir saßen nebeneinander und wir teilen eine gemeinsame Leidenschaft. Neben Jesus und dem Predigen ist das das Fußballspiel. Jeden Montagabend spielen wir Fußball, er in Thurgau, ich im Aargau, und das ist so unsere Leidenschaft. Und wir erzählen dann, und wir haben uns verabschiedet noch so, er machte noch so einen Spruch über Schalke und Embolo und so. Dann gestern Morgen bekomme ich ein Mail. Dieser Pastorenfreund spielte am Montagabend auch Fußball und hat sich schwer verletzt. Schädel-Hirntrauma. Ist auf der Intensivstation, Hirnblutung. Hab gedacht, so schnell kann es gehen. Leid. Warum lässt Gott das zu? Egal, wie wir uns vorbeugen, egal, wie wir unser Leben gestalten, egal, was wir anstellen, um reich, gesund, beruflich erfolgreich und in Freundschaft und Familie glücklich zu sein, irgendwann kommt etwas, das unser schönes Leben beschädigt, ja ruiniert. Mit noch so viel Geld, Macht und Planung, wir können es nicht verhindern, dass Tod, Krankheit, zerbrochene Beziehungen, finanzielle Katastrophen und 100 andere Übel über uns hereinbrechen. Wir können es nicht verhindern. Und das ist die Frage, die uns heute Abend bewegen wird. Warum lässt Gott all das Leid zu? Das Leid um uns herum und das Leid, das wir selbst erleben müssen. Warum lässt Gott das zu? Ich komme zu einem ersten Punkt heute Abend. Die Existenz des Bösen ist für viele der Hauptgrund, nicht an Gott zu glauben. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich kann nicht an einen Gott glauben wegen des Leids. Man nennt das auch das Theodizee-Problem. Theos, Gott, Dizee von Dikaios, Gerecht, Gerechtigkeit. Bei diesem Problem geht es grob darum, dass ein wirklich guter Gott niemals das Böse wollen würde. Und dass ein allmächtiger Gott es nicht zulassen würde. Also die Frage, will Gott das Böse verhindern, aber er kann es nicht, dann ist er nicht allmächtig. Kann Gott das Böse verhindern, aber er will es nicht, dann ist er übelwollend, nicht gut. Aber beides geht nicht. Und wir sehen, das Böse existiert. 2 Prämissen, folglich ist die Schlussfolgerung, es kann einen Gott, der sowohl gut wie auch allmächtig ist, nicht geben. Das geht nicht. Und viele Menschen sagen, ich glaube nicht an Gott, weil es kann keinen Gott geben angesichts des Leids. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, das Theodizee-Problem ist ein großes Problem, wirklich. Ich habe sehr, sehr viel dazu gelesen. Unter anderem die Bücher auf dem Büchertisch. Und ich werde jetzt heute nicht die Zeit haben, in dieses Problem so tief einzusteigen, wie es mir eigentlich entsprechen würde. Aber wenn Sie sagen, mich interessiert das noch viel mehr, dann empfehle ich Ihnen vor allem das Buch Gott im Leid begegnen von Timothy Keller. Meines Erachtens hat er das beste Buch geschrieben zum Thema Leid. Also das ist meine persönliche Meinung. Und er zeigt darin ganz gut auf, das Problem des Bösen ist wirklich ein Problem für den christlichen Glauben, aber genauso für eine jede andere Weltanschauung. Jede Religion hat ein Problem mit dem Bösen, kann es nicht erklären. Sogar der Säkularismus, der Atheismus hat ein Problem. Man kann nicht sagen, ich glaube nicht an Gott und damit ist das Problem gelöst. C.S. Lewis, der große Denker, der sagte jahrelang, ich glaube nicht an Gott. Wegen des Leids, wegen des Bösen. Und dann war er bereit, sich ganz tief damit zu beschäftigen. Und danach sagt er, ich glaube an Gott wegen dem Bösen. Das ist ganz spannend. Er merkte plötzlich, das Leid, das Böse, ist keine Erklärung dafür, dass es keinen Gott geben kann. Vielmehr eine Erklärung, dass es einen Gott gibt. Und er sagt es so, ganz grob gesagt, wie kann ich Böses Böse nennen und Leid Leid, wenn es keinen Gott gibt? Atheistisch betrachtet, evolutionistisch ist ja das alles gut dann. Wie kann ich etwas schlecht nennen? Gut, er kam dann auf jeden Fall zum Glauben an Gott. Also wir sehen, das Theodizee-Problem ist ein Problem auch für andere Weltanschauungen. Ich möchte, dass wir das noch ganz kurz genauer ansehen, dieses Problem hier. Ihr seht die zwei Prämissen, die zwei Bedingungen und die Schlussfolgerung. Hinter der ersten Prämisse ist eigentlich eine versteckte Prämisse verborgen, nämlich die Prämisse, dass ein guter Gott keine guten Gründe fürs Leid haben kann. Ich möchte euch die Frage mitgeben, ist es möglich, dass ein guter Gott zwar eine leidlose Welt möchte, aber er dennoch gute Gründe hat, das Leid zuzulassen? Ist das theoretisch möglich? Ist es möglich, dass Gott sagt, ich möchte eigentlich kein Leid in dieser Welt, aber es gibt gewichtigere Gründe und deshalb lasse ich Leid zu? Und ich sage ja, für meinen Verstand ist das durchaus vorstellbar. Denn in unserem Alltag gibt es sehr oft Situationen, da lassen wir Leid bewusst zu oder fügen sogar anderen Leid zu, weil wir der Überzeugung sind, es ist das Beste für den anderen. Denk hier an den Zahnarzt. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen Zahnarzt ist. Aber wenn ich zum Zahnarzt gehe, das tut mir oft weh. Also klar, ich hatte jetzt noch nicht so viele Löcher, aber musste mir auch noch nie einen Zahn ziehen lassen. Aber wenn jetzt jemand da ist, der sagt, ich musste mir auch schon einen Zahn ziehen lassen, das hat weh getan. Und der Zahnarzt hat es trotzdem gemacht, weil er sagt, das ist das Beste. Oder wenn ein Arzt hier ist, der schon mal einen Blinddarm operiert hat, das tut weh. Aber es ist das Beste. Vielleicht sind auch Eltern hier. Ich muss sagen, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Strafen gut tun bei meinen Kindern. Also die müssen sein, wenn sie sein müssen. Und in diesem Moment denke ich mir, das ist jetzt das Beste. Also ich muss jetzt nicht an körperliche Gewalt oder so denken, aber einfach Strafen, oder? Ja. Wir haben es vorher schon gehört in der Moderation. Es gibt Dinge, die wir erleben, da sagen wir im Nachhinein, ich möchte das nie mehr erleben. Aber es hat mich stärker gemacht. Ich möchte es nicht missen. Es gibt so den Satz, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Also wir sehen, es gibt durchaus gute Gründe, auch Leid zuzulassen. Und deshalb meine ich, kann man nicht sagen, ein guter Gott kann unmöglich gute Gründe haben fürs Leid. Nun, ich werde Ihnen heute Abend leider nicht die letzte Antwort geben können, warum es Böses überhaupt gibt. Aber ich möchte Ihnen so viel sagen, dass es das Leid gibt. Damit können wir nicht sagen, Entschuldigung, ich glaube halt nicht. Das Leid ist nicht die letzte Erklärung dafür, dass es Gott nicht geben kann. Kommen wir zu einem zweiten Punkt. Warum lässt Gott Leid zu? Antworten für das Herz. Ich kann Ihnen leider, leider heute Abend keine Antwort geben, warum Gott in Ihrem Leben Leid zulässt. Ich kann Ihnen auch nicht die Antwort geben, warum es das Böse überhaupt gibt. Zumindest keine Antwort, die Ihren Verstand bis ins Letzte befriedigen wird. Aber ich möchte Ihnen Antworten geben fürs Herz, die vielleicht den Verstand nicht bis ins Letzte befriedigen, aber das Herz irgendwie sättigen, existenziell befriedigend sind. Und dazu möchte ich Ihnen die drei wichtigsten Lehren zum Thema Leid mitteilen der Bibel. Die Bibel sagt uns nämlich auf den ersten Seiten, dass Gott eine unglaublich wunderbare Schöpfung gemacht hat. Eine leidlose Schöpfung. Es gab kein Böses in der ursprünglichen Schöpfung Gottes. Für uns ist eine solche Erde unvorstellbar. Denn niemand von uns hat je auf einer perfekten Erde gelebt. Wir können uns nicht vorstellen, wie das ist. Aber das muss wunderbar gewesen sein. Und dann lesen wir bereits im 1. Mose 3, im 3. Kapitel, wie die Welt plötzlich dunkel wurde. Die Bibel nennt das den Sündenfall. Wir Menschen wollten Gott nicht mehr Gott sein lassen. Wir waren nicht bereit, ihn als König zu akzeptieren. Und wir wurden ungehorsam. Und das sagt die Bibel in diesem Moment, als die ersten Menschen Gott ungehorsam wurden, wurden alle Beziehungen wie zerrissen. Die Beziehung Gott-Mensch, die Beziehungen untereinander. Und wir leiden heute unter diesem Sündenfall. Und wir leiden auch immer mal wieder unter unseren Sünden. Also die Antwort, wenn wir uns die Frage stellen, warum es das Böse in der Welt gibt, dann lautet die Antwort zuerst einmal, wegen uns Menschen gibt es das Böse. In Psalm 53, Vers 4 steht, doch alle Menschen sind vom richtigen Weg abgewichen. Sie sind durch und durch verdorben. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Nicht ein einziger. Das heißt, alle sind durch und durch verdorben. Das meint nicht, dass wir maximal böse leben würden. Nein, wir können durchaus einander gerne haben. Wir können durchaus auch immer mal wieder etwas Gutes tun. Kein Problem. Wir sind nicht so verdorben im Sinne von, dass wir maximal böse leben würden. Nein. Aber wir sind alle verdorben, sagt die Bibel. Das heißt, wir können nicht immer nur Gutes tun, ohne zu sündigen. Wir werden irgendwann immer jemanden verletzen. Und ich möchte an dieser Stelle Sie mal bitten, seien Sie mal ganz ehrlich zu sich selbst. Stellen Sie sich vor, da kommt Gott und er zündet mit seiner Taschenlampe in die innersten Winkeln Ihres Herzens. Ich möchte Sie mal fragen, was entdeckt Gott da? Zum Beispiel gibt es ja die goldene Regel, dass wir einander so behandeln sollen, wie wir selbst gerne behandelt werden. Ich möchte Sie fragen, haben Sie die anderen Menschen immer so behandelt, wie Sie selbst gerne behandelt werden? Also ich muss sagen, nein. Nicht mal bei der Person, die ich am allerliebsten habe in meinem Leben, das ist meine Frau. Schaffe ich es Tag für Tag, sie so zu behandeln, wie ich gerne würde? Sehen Sie, ich schaffe es nicht mal, meine eigenen Maßstäbe zu erfüllen. Wie viel weniger die Maßstäbe Gottes? Oder denken Sie an die 10 Gebote. Sollst nicht lügen, noch nie gelogen. Sollst nicht stehlen, sollst nicht fluchen. Sollst nicht Ehe brechen, sollst nicht. Und dann kommt Jesus in der Bergpredigt und sagt, und wenn jemand da ist, der in seinem Herzen schon eine andere Frau lüstern anschaut, hat er im Herzen schon die Ehe gebrochen. Und wir merken, wir können die Gebote Gottes nicht erfüllen. Es geht nicht. Im Psalm 130, Vers 3 steht, wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen? Es gibt viel Leid in dieser Welt, wegen uns. Sag nicht alles, Es gibt viel Leid wegen uns. Ich kenne Menschen, die sagen, warum lässt Gott das zu, dass Menschen in dieser Welt verhungern müssen? Jeder zehnte Mensch muss hungrig ins Bett. Warum lässt Gott das zu? Und ich sage, Gott gibt genügend Nahrung für alle. Die Nahrungsknappheit ist unser Problem. Es gibt genügend Nahrung für alle. Es ist so, dass wir Westler, und ich nehme mich da mit hinein, nicht bereit sind, auf unseren Luxus zu verzichten und deshalb andere zu wenig haben. Und wir geben Gott die Schuld. Psalm 130, Vers 3, wenn du die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen? Kommen wir zu einer zweiten Lehre der Bibel. Das jüngste Gericht und die Erneuerung der Welt. Die Bibel teilt uns mit, dass irgendwann einmal Gott alles wieder wunderbar herstellen wird. Es kommt zu einem jüngsten, zu einem letzten Gericht und da wird Gott einen jeden Menschen gerecht richten. Es wird ein Gericht geben, da muss jeder von uns dann sagen, genau, das ist gerecht. Ja, genau, ich bin einverstanden mit diesem Gericht. Und dann gibt es, so sagt uns die Bibel, einen doppelten Ausgang. Das heißt, es wird Menschen geben, die werden die Ewigkeit bei Gott in der Herrlichkeit verbringen dürfen. Und andere Menschen werden die ewige Strafe, die Bibel nennt das die Hölle, erdulden müssen. Das letzte Gericht. Und jetzt gibt es ganz viele Menschen, die sagen, dieser Lehre habe ich Mühe. Also, dass Gott einmal Menschen bestrafen wird, damit habe ich Mühe. Und ich muss sagen, seit ich Vater bin, verstehe ich Gott ein bisschen mit der Bestrafung. Stellt euch vor, unser Sohn Ben, 4-jährig, nimmt den Handstaubsauger und schlägt mit diesem Handstaubsauger unserer Tochter Zoe, 2-jährig, voll auf den Kopf. Stellt euch das mal vor. Ich wurde so etwas von zornig. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe Ben geschnappt, ich habe ihn ins Zimmer gestellt, ich habe die Türe zugemacht und ich war so etwas von zornig. Und dann im Nachhinein dachte ich mir, so muss es vielleicht Gott ergehen, wenn er sieht, wie seine Kinder leiden, ungerecht. Ich glaube, das macht Gott zornig, wenn er seine Kinder so leiden sieht. Und Gott wird das einmal gerecht bestrafen. Für mich ist diese Lehre des jüngsten Gerichts eine wunderbare Lehre geworden. Denn wissen Sie, wenn es kein letztes Gericht gäbe, hätten wir nur 2 Möglichkeiten, auf Ungerechtigkeit zu reagieren. Erste Möglichkeit, Verzweiflung, Resignation. Ja, ich erleide jetzt halt Ungerechtigkeit, ich kann auch nichts ändern. Es ist jetzt halt so, es wird immer so sein. Ich verzweifle. Oder zweite Möglichkeit, Rache. Ich muss jetzt selbst für mein Recht kämpfen, ich muss mich rächen. Aber weil ich weiß, dass Gott einmal gerecht richten wird, kann ich Ungerechtigkeit auch wie erdulden. Sagen, Gott ist gerecht. Er sieht, wie sein Kind leidet. Doch Gott wird einmal gerecht richten, das ist die biblische Lehre. Jede böse Tat, die Unschuldige erlitten haben, wird gerecht. Jede Träne abgewischt. Gott wird einmal gerecht richten. Das große Problem dabei ist, dass Gott nicht nur den Schwerverbrecher und den Diktator gerecht richtet, sondern auch mich. Und das beunruhigt mich. Oder ich hätte kein Problem damit, wenn Gott einen Hitler, Stalin oder wie auch immer die alle heißen, gerecht richten würde. Aber Gott wird auch mich gerecht richten. Und das beunruhigt mich. Denn in Prediger 7, Vers 20 steht, kein Mensch auf der Erde ist so gerecht, dass er nur Gutes tut und sich niemals schuldig macht. Oder Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Dann nach dem jüngsten Gericht gibt es eine neue Erde. Gott wird alles wieder wunderbar herstellen. Und wir als seine Gläubigen, wir werden dann das Leben und den Leib erhalten, die wir uns immer gewünscht hatten, aber nie hatten. Wir werden dann einmal auf einer wunderbar herrlichen, erneuerten, materiellen Welt leben. Wunderbar. Sie werden dann den Leib bekommen, den sie sich immer gewünscht haben. Vielleicht hat ihr Leib im Moment, weiß auch nicht, Arthritis, Arthrose, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne, was auch immer. Sie werden dann den Leib erhalten, den sie sich immer gewünscht haben. Und das Leben, das sie sich immer gewünscht haben. Wenn ich jetzt so über die Lehre vom jüngsten Gericht, die Erneuerung der Welt nachdenke, dann habe ich vor allem eine Frage: Wie kann ich, der ich ja böse bin, einmal in diesem Gericht bestehen? Wie geht das? Damit kommen wir zur dritten Lehre. Der leidende Gott. Der leidende Gott. Die Bibel stellt uns Gott als einen leidenden Gott vor. In Johannes 11 sehen wir, wie Jesus selbst unter dem Bösen leidet. Ein guter Freund von ihm, Lazarus, wurde schwer krank, todkrank und ist dann gestorben. Und als Jesus dann zu Lazarus kommt, ist er bereits 4 Tage tot. 4 Tage tot. Begraben, eingewickelt im Grab. 4 Tage. Und Maria und Martha, die Schwestern von Lazarus, sagen dann beide den gleichen Satz. Sie sagen: Meister, wenn du hier gewesen wärst, dann würde mein Bruder jetzt noch leben. Meister, Jesus, wenn du hier gewesen wärst. Und vielleicht ist jemand heute hier, der sagt: Gott, wenn du da gewesen wärst, dann wäre das in meinem Leben nicht passiert. Gott, wenn du, warum hast du, wo warst du als? Und ich möchte Sie ermutigen, diese Fragen Gott auch so zu stellen oder ihm auch mal zu sagen, was Sie denken. Und Gott hält das aus. Sagen Sie ihm, so wie Martha und Maria: Herr, wenn du da gewesen wärst. Im letzten Jahr, das Schlimmste, was ich erlebt habe im Jahr 2018, war der Tod eines sehr, sehr lieben Freundes von mir. Er sollte heute eigentlich Pastor einer freien evangelischen Gemeinde sein. Er hatte den letzten Studientag. Er hat deinen Platz in der Bibliothek aufgeräumt. Hatte alle Prüfungen hinter sich. Freitagabend, er war Leiter in einem Teenagerclub. Er wollte kurz, bevor er da in den TC geht, noch etwas zu essen kaufen und etwas essen. Er kauft sich eine Wurst und er erstickt an einem Bissen Wurst. Er wurde nicht mal 35 Jahre alt. Zurück bleiben seine Frau, 3 kleine Kinder. Ich war mit ihm sehr, sehr gut befreundet. Ich habe mich damals sehr oft gefragt, oder habe Gott oft gefragt: Gott, warum? Warum lässt du es zu, dass ein so toller Mann einfach so stirbt? Gott, warum lässt du es zu, dass seine Frau und 3 kleine Kinder, die älteste, die Töchter ist das Gottkind meiner Frau, dass jetzt diese Kinder ohne Vater aufwachsen müssen? Gott, warum lässt du es zu, dass ein so guter Freund von mir, mit dem ich immer einen so tiefen Austausch hatte, einfach so genommen wird? Gott, warum lässt du es zu? Ich muss Ihnen sagen, ich habe bis heute keine Antwort. Es beschäftigt mich immer wieder. Und meistens, wenn ich davon erzähle, sind mir die Tränen sehr nahe. Es beschäftigt mich. Warum? Warum? Und ich habe Gott diese Frage gestellt und bis heute keine Antwort bekommen. Aber ich möchte Sie ermutigen, wenn Sie auch so Fragen haben, stellen Sie Gott diese Fragen. Warum? Spannend ist, wie Jesus auf diese Aussage der Schwestern eingeht. Steht in Johannes 11, Vers 33. Als Jesus die weinende Maria sah und die Leute, die mit ihr gekommen waren, wurde er zornig und war sehr erregt. Im griechischen Grundtext steht hier ein Wort, das meint, er brüllte vor Zorn. Jesus wurde unglaublich zornig. Er brüllte vor Wut. Warum? Wurde er zornig auf Maria, die ihm so eine Aussage machte? Wurde er zornig auf die Menschen? Nein, nein. Jesus wurde zornig auf den Tod. Er hasst den Tod. Gott hasst den Tod. Jesus sagt nicht: Jetzt hört mal, ihr müsst euch halt damit abfinden, dass Menschen sterben. Das passiert immer mal wieder. Findet euch damit ab, der Tod gehört zum Leben dazu. Nein, Jesus sagt das nicht. Der Tod ist etwas äußerst Perverses, der nicht in diese Welt hineingehört eigentlich. Und jeder von uns, der schon mal am Grab stand, hat das irgendwie gemerkt. Dieser Mensch, den wir da begraben mussten, hat nicht gelebt, um zu sterben eigentlich. Der wurde nicht geschaffen, um mal wieder zu sterben. Nein, der Tod ist etwas Perverses. Nicht nur der Tod eines kleinen Kindes, auch der Tod eines 90-Jährigen. Es gehört nicht zum ursprünglichen Plan Gottes. Jesus hasst den Tod, das Leid, das Böse. Und ich muss euch sagen, ich hasse den Tod auch. Ich hasse Krebs. Ich hasse es, immer wieder am Grab stehen zu müssen, um Menschen für immer zu verabschieden. Gott hasst den Tod. Und da stelle ich mir die Frage, wenn Gott doch den Tod hasst, das Böse hasst, warum macht er dann nicht einfach so? Und in einem Moment wäre alles Leid, alles Böse aus dieser Welt entfernt. Warum macht Gott nicht einfach so? Gott könnte doch. Ja, ich bin zutiefst davon überzeugt, Gott müsste nur mit dem Finger schnipsen. Und alles Leid wäre aus dieser Welt entfernt. Aber wir alle mit. Das ist das große Problem. Gott könnte in einem Nu alles Böse entfernen, aber er müsste uns Menschen mit entfernen. Denn in uns drin ist so viel Böses. Ich glaube, Gott hatte nach dem Sündenfall wie zwei Möglichkeiten als guter Gott. Die erste Möglichkeit, wie er auf das Leid reagieren kann, konnte, ist, das Leid sofort wieder vernichten und die Menschen gerade mit. Oder Erlösung. Gott hat sich entschieden, sich für die zweite Variante entschieden. Und zwar die Erlösung. Durch viel Schmerz, viel Leid, vor allem für Gott selbst, aber auch für uns. Und das ist eigentlich die schönste Lehre überhaupt in der Bibel, dass Gott nicht nur derjenige ist, der das Leid zulässt, sondern derjenige, der vor allem Leid selbst auf sich nimmt. Wenn wir ans Kreuz schauen, das ist ein Bild aus dem Film Passion, dann sehen wir den leidenden Gott. Gott ist nicht nur derjenige, der das Leid zulässt, er ist selbst bereit zu leiden. Jesus Christus, der Sohn Gottes, Gott selbst, war bereit, in diese Welt zu kommen, hat sündlos gelebt. Und dann hat Jesus am Kreuz von Golgatha die größte Ungerechtigkeit überhaupt erlebt. Niemand von uns hat so ungerecht leiden müssen bis jetzt wie Jesus. Denn Jesus hat nie eine Sünde getan. Und er erlitt die größte Ungerechtigkeit der Universumsgeschichte, als er am Kreuz hing. Jesus Christus war bereit, als er am Kreuz hing, seine sündlosen Hände durchbohren zu lassen, um für uns zu sterben. Wir können ja mit unseren Sünden so wunderbar sündigen. Ich denke an unsere Kinder. Ja, ich denke an diejenigen im Kindergarten, wie wir da das Tötschi-Türmi vom anderen umschießen, was ein bisschen höher hat, oder? Und dann in der Schule schreiben wir mit unseren Fingern ab. Und dann später kann man die Steuererklärung falsch ausfüllen. Und dann, wenn man älter ist, kann man noch die Faust im Sack machen und sich mega aufregen über die Jungen. Also wir können unsere Hände das ganze Leben benutzen, um zu sündigen. Und Jesus war bereit, seine sündlosen Hände hinzugeben. Jesus war bereit, seine sündlosen Füße hinzugeben. Wir gehen mit unseren Füßen an Orte, da wissen wir genau, da sollten wir nicht hingehen. Jemandem etwas zu sagen, etwas zu kaufen, um zu sündigen. Jesus Christus war bereit, sich die Augen verbinden zu lassen. Und Jesus hat mit seinen Augen, ich stelle mir das jeweils so vor, wenn Jesus jetzt hier wäre an meiner Stelle, und er würde ihnen in die Augen schauen. Ich glaube, die meisten von uns würden sofort zu weinen beginnen, weil die eine solche Liebe ausstrahlen würden. Und diese Augen hat man verbunden. Was können wir mit unseren Augen sündigen? Denke an all das, was man im Internet anschauen kann. Ich denke an all das, was man in den Büchern lesen kann. Ich denke an all das, was man sich vor dem inneren Auge vorstellen kann. Und wir sündigen. Jesus Christus war bereit, sich auf den Mund schlagen zu lassen. Ein Mund, der so viel Gutes verkündigt hat. Und wir? Wir fluchen, wir lügen, wir verleumden, wir reden negativ hintenrum. Wir sündigen mit unserem Mund. Jesus war bereit, sich eine Dornenkrone aufsetzen zu lassen. Dann nahm man den Stock aus seiner Hand und schlug ihm auf den Kopf. Obwohl Jesus nie gesündigt hat. Ich möchte gar nicht wissen, was alles schon gedacht wurde, nur seit wir hier sind. Ich möchte aber auch nicht, dass Sie wissen, was ich schon gedacht habe, oder? Was wir mit unserem Kopf sündigen können, schrecklich. Und Jesus war bereit, sein ganzes Leben, seinen Leib hinzugeben, um für uns zu sterben. Als Jesus am Kreuz starb, hat er, der unendlich ist als Gott, in einer endlichen Zeit unsere unendliche Strafe getragen. Jesus starb am Kreuz die Strafe, die wir alle verdient hätten, für unsere Sünden. Jesus Christus starb für uns. Damit habe ich jetzt die drei wichtigsten Themen der Bibel über das Leid kurz erwähnt. Ich habe erwähnt, dass Gott ursprünglich eine Schöpfung machte, die kein Leid hat. Dass es durch den Sündenfall leidvoll wurde, aber dass Gott einmal wieder eine wunderbare Erde herstellen wird. Und dass Gott selbst bereit war, die Strafe zu tragen, die wir verdient hätten, damit wir in diesem jüngsten Gericht auch bestehen können. Und jetzt gibt es noch eine letzte Frage. Diese letzte Frage, gilt jetzt das für alle Menschen? Ist es so, dass weil Jesus für uns gestorben ist, dass ein jeder Mensch automatisch ewig bei Gott sein darf und im jüngsten Gericht bestehen wird? Und die Bibel sagt dazu ganz klar, nein. Nein, das gilt nicht für einen jeden Menschen, sondern nur für diejenigen, die bereit sind, ihre Sünden auch Jesus Christus abzugeben und Jesus als Herrn und Heiland anzunehmen. Ich möchte Ihnen das zeigen anhand von drei Punkten, von drei Kreisen. Dieser Kreis hier symbolisiert mein, unser Leben. Und wir alle haben in unserem Leben schon gesündigt. Gestohlen, geflucht, gelogen, negativ hintenrum geredet. Vielleicht waren wir auch neidisch oder wir haben irgendetwas zum Wichtigsten in unserem Leben gemacht. Diese Sünden trennen uns von Gott, aber Jesus war bereit, für unsere Sünden zu sterben. Und nun dürfen wir im Gebet diese Sünden Jesus bekennen. Sagen, Jesus, es tut mir leid, dass ich gelogen, stohlen, geflucht, die Ehe gebrochen, was auch immer ich getan habe, dass ich das getan habe. Und dann heißt es in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir die Sünden bekennen, vergibt Gott uns. Und damit werden wir ganz rein. Nun ist es aber so, dass wir damit noch kein Kind Gottes sind. Wir haben jetzt unsere Sünden bekannt, Jesus darf uns vergeben. Aber jetzt sagt uns die Bibel in Johannes 1, Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glauben, gab er die Macht, Gottes Kinder zu sein. Wir dürfen Jesus in einem ganz einfachen Gebet bitten, komm du in mein Leben. Und Jesus kommt durch den Heiligen Geist in unser Leben. Und wir werden dadurch zu Kindern Gottes. Und ich möchte Sie heute Abend fragen, wissen Sie von einem Zeitpunkt in Ihrem Leben, an dem Sie ganz bewusst gesagt haben, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich bekenne ihm meine Sünden. Ich nehme ihn im Glauben an. Wenn Sie sagen, nein, bis heute lebe ich ohne Jesus, dann möchte ich Ihnen heute Abend ein wunderbares Angebot machen. Ich möchte Sie einladen, heute Abend die Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Wir machen es jetzt dann gleich so, dass ich beten werde. Und dann singen wir gemeinsam ein Lied oder hören es uns an. Das Lied lautet: Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Achten Sie ganz genau auf den Text. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Und während dieses Liedes haben Sie die Möglichkeit, ganz konkret zu Jesus zu kommen. Wir machen das bei uns heute so. Hinten hat es ein Kreuz. Während des Liedes werden Leute der Gemeinde aufstehen, sogenannte Seelsorgehelfer, die gehen zum Kreuz. Und sie dürfen sich diesen einfach anschließen, während des Liedes. Einfach zum Kreuz gehen. Jetzt denken Sie vielleicht, warum soll ich da zu einem Kreuz gehen? Wissen Sie, Jesus sehen wir ja nicht. Wir können nicht einfach so zu ihm. Und das soll wie so ein möglicher Ausdruck sein, wie ich jetzt symbolisch zum Kreuz laufe, so gehe ich jetzt ganz persönlich zu Jesus Christus. Und so lade ich Sie ein, heute Abend zu diesem Kreuz zu gehen. Ich werde dann dort Helfer haben, die verhelfen Ihnen zu einem guten Gespräch. Und wir zeigen Ihnen ganz konkret, wie Sie jetzt das Leben mit Jesus beginnen können. Ich darf jetzt die Band bitten, nach vorne zu kommen. Ich bitte Sie aufzustehen und ich bete. Herr Jesus Christus, vielen herzlichen Dank für deine riesige Liebe. Vielleicht sind heute Menschen hier, die leiden unglaublich fest. Jesus, ich danke dir, dürfen wir wissen, niemand von uns leidet, weil du uns nicht lieb hast. Nein, es ist so, dass du einen jeden von uns unendlich fest liebst. Das wissen wir, weil du bereit warst, für uns zu sterben. Und Jesus Christus, ich wünsche mir so sehr, dass wir in diesem Moment sagen können, du bist unser Herr und Heiland. Du bist für uns gestorben, auferstanden, du lebst, ich folge dir nach. Und wenn heute Abend Menschen hier sind, die das nicht sagen können, dann schenk doch jetzt den Mut, die Beziehung mit dir auch zu starten. Jesus, ich danke dir, dürfen wir so zu dir kommen, wie wir sind. Nimmst du uns an und vergibst uns alles, machst uns rein und dürfen wir dein Kind werden. Amen.